Wenn wir jetzt diesen Text gelesen haben bzw. gehört, was denken Sie dann? Ich kann Ihnen sagen, was ich denke. Unmöglich. Schaffe ich nicht. Die Forderungen sind mir zu hoch. Oder? Wir gehen gleich noch im Detail ein bisschen darauf ein, nicht auf alles, aber hier und da. Das ist auch nachzulesen übrigens, dass kaum ein anderer Text des Neuen Testamentes hat die Kirche im Laufe ihrer ganzen Geschichte so beschäftigt wie die Bergpredigt. Diese radikalen Forderungen, die Jesus hier stellt. Warum tut er das? Er stellt sich in seiner Person vor das Volk und hält diese Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, 6 und 7, also drei Kapitel. Und ich denke mal, er will ihnen sagen, und er treibt alles so auf die Spitze, um ihnen zu erklären, hört mal Leute, ihr schafft es nicht. Ihr könnt es nicht. Ihr könnt Gott nicht gerecht werden. Und wenn ihr euch noch so anstrengt, aber dafür bin ich da. Und er bietet uns in seiner Person das, was wir nicht können. Ich will es mal so sagen, die Bergpredigt, da führt der Herr Jesus die Menschen an den Abgrund, damit sie sich an ihm festhalten. Manchmal müssen wir hart angegangen werden, um zu verstehen, was Gnade ist. Oder er setzt Stolpersteine, damit wir aufmerksam werden, aufmerksam auf ihn. Darum geht es. Ich habe ja schon in der vorhergehenden Zeit die Einleitung eigentlich gemacht, was der eigentliche Sinn, auch die Bedeutung der Bergpredigt ist. Die Reichserklärung des Herrn für das Königreich und was sie dann auch darüber hinaus geistlich bedeuten darf für uns. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt hier weitermachen, Matthäus Kapitel 6, da stellt der Herr uns vor 6 Aufforderungen oder sagen wir vor 6 Themenbereichen, die das Gesetz lehrt und was die Rabbiner, die Schriftgelehrten, manchmal noch dazu interpretiert haben. Und dann gibt der Herr seinen Kommentar und er treibt das alles auf die Spitze. Ihr habt gehört, so stand es im Gesetz und darüber wurde gesprochen von Rabbi zu Rabbi, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du auch nur schon ein schlechtes Wort sagst über deinen Mitmenschen. Ihr habt gehört, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage dir, wenn du auch schon eine Frau anguckst, eine andere Frau, dann hast du eigentlich schon im Herzen deine Ehe gebrochen. Das ist ja nicht neu, das war ja im Alten Testament auch schon so. Es ist gesagt, wer eine Frau entlässt, gebe ihr den Scheidebrief. Jesus sagt uns, ich sage euch, versucht es weiter, bleibt zusammen, es sei denn, es geht hier wirklich um handfesten Ehebruch oder solche Dinge. Wiederum habt ihr gehört, du sollst nicht falsch schwören. Ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Euer Ja soll ein Ja sein und dein Nein soll ein Nein sein. Du sollst so zuverlässig werden, Norbert, du sollst so zuverlässig werden, dass die Leute wissen, woran sie sind, wenn sie dich hören und du sagst Ja oder du sagst Nein. Dass sie wissen, ist absolute Wahrheit. Brauchst gar nicht schwören. Sag einfach nur die Wahrheit. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, halt auch die andere Backe hin. Ja. Widerstrebe nicht dem Bösen, dass man dir antut. Ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das war eine kleine Interpretationshinzufügung der Pharisäer. Ganz so stand es nämlich nicht geschrieben. Auch im Alten Testament war schon Feindesliebe vorhanden. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch fluchen oder verfolgen. Jemand, das ist ein Kommentar von einem Journalist und Buchautor, der schreibt dazu, Jesus stellt vieles auf die Füße, was vor ihm verkehrt und auf dem Kopf stand. Und umgekehrt auch, Jesus stellt vieles auf den Kopf, wo die frommen Juden dachten, oh, wir sind ja die Besten, wir sind ja die Heiligen, wir sind ja die Guten. Das andere, das sind ja alles die Hunde und Schweine, die Heiden. Und dann sagt er, ja, dann will ich euch mal zeigen, wer ihr seid. Das war das Problem der Juden. Ich komme ja gerade aus Israel, wir waren vor ein paar Tagen noch dort. Und da erzählt man sich zum Beispiel auch Witze, die Juden selber über sich. Ich erzähle Ihnen mal einen. Da kommt ein Jude zum Metzger. Und er zeigt auf einen großen Schinken, der am Haken an der Wand hängt. Und er sagt, ich hätte gerne diesen Fisch dort. Und der Metzger ganz überrascht. Aber mein Herr, das ist doch ein Schinken. Und darauf der Jude, mich interessiert nicht, wie der Fisch da heißt. Das war das Problem. Die Juden, die haben damals entweder das Gesetz so verschärft und, ich sag mal in Anführungsstriche, so übertrieben und auf das Gesetz noch ein Gesetz gepackt und wieder ein Gesetz darüber gepackt und noch ein Gesetz darüber gepackt, dass man es gar nicht halten konnte. Oder sie waren ganz liberal. Ja, dann haben sie einfach, wenn dann Passa war und das Haus musste Sauerteig gefüllt werden, gesäubert werden, dann haben sie ihr Haus für diese 2-3 Tage verkauft. Dann gehört es ja nicht ihnen. Und dann war das ja mit dem Sauerteig egal. Ja. Um zurückzukommen zu diesem Kommentar von dem Journalisten und Buchautor Alt, er sagt, dem Herrn Jesus, ihm geht es nicht um religiöse Formeln, sondern um die Inhalte. Nicht um förmliche Gerechtigkeit, sondern um Liebe. Nicht um Theorie, sondern um Praxis. Nicht um Friedensgerede, sondern um Friedenstaten. Nicht um die Lehre, sondern um das Leben. Das ist es. Und mich beeindruckt überhaupt die Person Jesu Christi und über sein Evangelium, beeindruckt mich seine Worte. Sie sind einfach, es ist unwahrscheinlich, was der Mann gesagt hat. Zum Beispiel, wenn er jetzt hier immer wiederholt hat, ja, es steht geschrieben oder es ist euch gesagt oder es ist den Alten gesagt, ich aber sage euch. Dann setzt er sich sozusagen als oberste, letzte Instanz und Autorität. Es war nämlich damals so, auch beim Judentum oder im Judentum, dass man von Rabbi zu Rabbi wieder einen Rabbi anführte. Ja, wenn die dann das Gesetz erklärt haben, dann sagte der eine Rabbi, ja, Rabbi Hillel hat gesagt, und dann wird Rabbi Hillel zitiert und der zitiert dann wieder einen anderen. Ja, Rabbi so und so hat gesagt und der zitiert wieder einen höheren und so geht das immer weiter. So versuchte man das Gesetz im Talmud dann auch den frommen Juden beizubringen. Aber Jesus macht da nicht mit. Er sagt nicht, es ist euch gesagt, du sollst nicht töten. Und Rabbi so und so hat gesagt und der hat gesagt und nun sag ich auch noch was dazu. Nein, er kommentiert, ich aber sage euch aus. höchste Autorität, letzte Instanz. Er bringt das Gesetz, die Forderungen Gottes auf den tiefsten Punkt, auf den eigentlichen Wert. Er treibt es auf die Spitze. Nehmen wir nur mal jetzt, um da jetzt einfach mal kurz stehen zu bleiben, ich nehme nicht alles raus, aber nur mal dieses eine Beispiel, was ich schon erwähnte. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen. Ich habe da mal in die Wuppertaler Studienbibel hineingeschaut und diese Erklärung fand ich so gut, dass ich sie hier einfach zitieren möchte, weil besser kann man es selber gar nicht sagen. Die erklären das, was das bedeutet, zürnen. Und dann schreiben die, es gibt da zwei Arten, einmal nach innen hingesehen und dann auch nach außen hingesehen. Und da, ich zitiere, nach innen hingesehen ist zürnen, verbittert sein, erbittert sein, innerlich erregt sein, Groll in sich tragen, sich vom Bruder zurückziehen, sich von ihm geschieden halten, sich innerlich verzehren. Nach außen hin bedeutet zürnen, aufgeregt sein, aufbrausen, anfahren, hart sein, ungerecht sein, unfreundliche Gesinnung an den Tag legen, jähzornig werden und dann schreiben sie darunter als letzten Satz, das ist alles Mord am Bruder. So, jetzt kommt mein Kommentar. Ich glaube, dass hier alles Mörder sitzen. Oder? Haben Sie noch nie gezürnt oder Wut gehabt? Ich habe das jetzt wieder erfahren. Ich bin am Joggen im Wald mit meinem Enkel. Kommt so ein überspannter Velofahrer, schreit uns fast an, wir sollen gefälligst Platz machen, dabei sind wir schon links gegangen. Ja? Oh, da hätten Sie mich mal... Ja, besser nicht. Ja, den hätte ich am liebsten vom Velo gerissen. Diese sturen Böcke, ja, das ist doch nicht Entspannung. Ich war selber nicht mehr entspannt. Das nennen die Sport, schreien hier die Leute an, meinen sind die Wichtigsten, den schubse ich da in den Wald rein. Ja. Mörder Norbert. Und Jesus bringt das so auf den Punkt, um uns eben zu zeigen, hört mal bitte, 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 hört doch. Oder hört doch auf. Ohne mich erreicht ihr das Ziel nicht. Das geht gar nicht. Aber darum bin ich ja da. Darum bin ich ja da. Ich habe mich auch gefragt, woher nahm Jesus überhaupt das Recht, so zu reden? Man muss sich das mal vorstellen, wenn er hat ja auf das Gesetz aufmerksam gemacht und das Gesetz ist ja durch Mose gegeben worden und Mose war ja der Prophet, Mose ist ja wahrscheinlich der Höchste des alten Bundes, der Inbegriff des Volkes Gottes, Mose, unser Prophet, er hat uns die Tora gegeben und jetzt kommt dieser Jesus, hoppla, setzt sich da auf den Berg und sagt, ich aber sage euch, und spitzt das Gesetz Mose noch zu. Ist doch klar, da haben sich die Leute doch denken müssen. Wer ist denn dieser Mann? Ist er vielleicht mehr als Mose? Größer? Der Mensch gewordene Gott vielleicht sogar? Josh McDowell, ich liebe seine Literatur, der schreibt, was unterscheidet Jesus von anderen religiösen Führern? Warum liegt in dem Namen Buddha oder Mohammed oder Konfuzius weniger Zündstoff? Sie können ja auf Ihrem Arbeitsplatz über alles reden. Buddha von morgens bis abends. Wir sagen, hören Sie vielleicht nicht richtig zu oder ja, lass dich stehen. Aber sagen Sie mal Jesus. Da geht's aber meistens los, ja. Warum bietet sich bei dem Namen Jesu mehr Angriffsfläche, schreibt er. Und dann gibt er zur Antwort, sie alle, ob Buddha, Mohammed, Konfuzius, wie sie auch hießen, Sie alle behaupteten nicht, selbst Gott zu sein, wie Jesus es tat. Und hier liegt wohl der Hauptunterschied. Seine Umwelt erkannte nämlich bald, dass er erstaunliche Aussagen über sich selbst machte. Sein Anspruch ging weit darüber hinaus, Lehrer oder Prophet zu sein. Jesus beanspruchte, Gott zu sein, und er bezeichnete sich als den einzigen Weg zu einer lebendigen Beziehung mit Gott, als die einzige Möglichkeit zur Sündenvergebung und als einzigen Weg zur Erlösung. Das war, wenn ich das mal so salopp sagen darf, so eine Hammerbotschaft, die Jesus da hinlegt, dass es am Schluss der Bergpredigt heißt, ich zitiere das nach der Lutherbibel, und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das Volk. Entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Wissen Sie, da sehen wir schon. Die waren entsetzt, die waren erschrocken, die waren bewegt. Die waren erstaunt. Da bebte was. Und die hatten doch die vielen Pharisäer und Schriftgelehrten. Und da merken die, und das dürfen wir auch feststellen bei der Bergpredigt, Jesus ist nicht einer von vielen, sondern er ist unter den vielen der eine. Mit ihm kommt nichts mit. In ihm stellt sich Gott selber vor unser Angesicht und sagt, hier bin ich Mensch. Glaub an mich. Und der Herr setzt ja noch einen drauf. Der ist ja immer gut für Überraschungen. Da könnte man ja denken, ja, also bitte, ich meine, das war ja jetzt, was du da sagst, ich aber sage euch und so, und es steht, ja. Und jetzt sagt er, nee, noch nicht genug, jetzt, das reicht aber, also bitte, mach mal eine Pause. Und er setzt noch einen drauf und er sagt jetzt plötzlich in diesem Zusammenhang, lassen Sie das mal im Herzen zergehen. Matthäus 5, 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was bitte? Nicht nur, dass du Dinge forderst, die wir sowieso schon nicht halten können, sondern dass du uns das auch noch sagst. Wir sollen sein wie Gott, bitte? Wir sollen so vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist, das ist doch im Entferntesten nicht möglich. Aber da muss man natürlich den Zusammenhang beachten, was Jesus hier meint. Was meint er? Peter hat das gelesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters werdet, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun das nicht auch die Zöllner, die normalen Menschen, die Sünder? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Nationen? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es geht um die Liebe. Es geht um die Liebe. Ihr sollt in der Gesinnung so werden, wie Gott ist, ohne dass wir Gott werden können. Ihr sollt euch von ihm füllen lassen. Ihr sollt so denken und so empfinden und so handeln, wie er es tut. Wie tut es denn Gott? Die Bibel sagt uns ganz einfach, dass Gott seine Feinde liebt. Der Römerbrief bringt es auf den Punkt, der sagt, ja, dass Gott seine Liebe in Jesus Christus zu uns bewiesen hat, als wir noch Sünder waren. Jeder andere hätte uns davongejagt. Jede andere Religion hätte uns zerschlagen. Gott nicht. Er kommt seinen Feinden entgegen und sagt, ich liebe euch. Und wenn wir nicht so handeln, dann sind wir nicht vollkommen, dann tun wir das, was die Welt tut. Was tut die Welt? Das können sie überall lesen, das können sie hören, das kriegen sie mit, das wird in Filmen gezeigt. Die Welt droht zurück. Die Welt will immer die Helden in der Welt, das sind die, die am besten Rache üben können. Ja, dieser alte Cowboy da, dann auch sein Uropa, Rachefeldzug da, irgendwie was macht, ja, weil der erschossen worden ist. Das ist dann der Held, der Rächer, der keine Gnade schenkt. Nein, bei Jesus ist das anders. Und jetzt kommt es. Jesus stellt diese Forderungen, damit wir an unsere Grenzen kommen. Und dann blicken wir weiter ins Neue Testament und gehen da hinein. Und dann sehen wir plötzlich das, was Jesus damals noch forderte, besitzen wir als Gemeinde heute in ihm. Ihr sollt vollkommen sein. Und da sagt uns der Kolosserbrief jetzt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus und ihr seid vollendet bzw. vollkommen in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. Darum ist es so wichtig, weiterzulesen, ja? Nicht nur bei der Bergpredigt stehen zu bleiben, sondern zu erkennen, was hat sie für einen Sinn, was hatte sie damals für eine Bedeutung, wo führt sie uns hin? Ihre Forderungen sind unmöglich für uns zu erfüllen, vom menschlichen Charakter her. Also bietet uns Gott alles in seinem Sohn, Jesus Christus, die ganze Gerechtigkeit. Und er sagt, wenn du in diesem Sohn bist, dann bist du von mir vollkommen. Ja, aber mein Lebensalltag zeigt doch was anderes. Ja, übe dich in der Gesinnung Jesu zu leben. Aber in ihm, der Stellung nach, bist du vollkommen. Ein anderer Punkt hier in der Bergpredigt ist, da redet der Herr vom Schatz. Kapitel 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann sagt er diesbezüglich, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anderen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vorweggenommen, Gott bzw. Jesus Christus war nie gegen Reichtum. Jesus hatte etliche Menschen in seinem Umfeld, in seinem direkten Umfeld, die waren betucht, ja, die waren reich, die waren vermögend und die haben ihn unterstützt, die haben ihm geholfen. Das war nie das Problem. David war einer der reichsten Männer der Welt, Salomo, sein Sohn, einer der reichsten Männer der Welt. Das ist nicht das Problem. Aber wenn wir unser Herz daran hängen und uns nur noch davon bestimmen lassen, dann wird es zum Problem. Damit hängen große Verführungen zusammen. Ich sagte Ihnen schon, wir waren kürzlich in Israel und immer wenn wir in Israel sind, dann besuchen wir meistens, nicht immer, aber meistens, diesmal haben wir es auch getan, besuchen wir einen Ort, der heißt Beit She'an. Das liegt so ungefähr 25 Kilometer südlich vom See Genezareth. Ist eine Ruinenstadt, aufgebaut damals durch die Römer und diese Ruinen zeigen noch die kolossale Baukunst der Römer. Und diese Stadt wurde so 750 rum wurde die durch ein verheerendes Erdbeben praktisch total zerstört. Und man sieht jetzt noch die Ruinen, eine große Einkaufsstraße und dann haben sie die Säulen wieder dahingestellt, ganz imposant, großartiges Theater und man sieht noch Luxusbäder mit diesen schönen Mosaiksteinchen und so weiter und so fort. Das sieht man alles noch prächtig durch ein Erdbeben zerstört worden. Und man hat entdeckt bei den Ausgrabungen durch die Archäologen, dass eben im 7. Jahrhundert, kurz vor diesem zerstörenden Erdbeben, war Beit She'an ein Ort, wo man Gold hortete. Also sagen wir mal so ein Zürich, ja? So ein Zürich der alten Zeit oder Frankfurt oder London oder Wall Street oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und da hat man, als das Erdbeben geschehen ist, dann hat man jetzt, neuestens hat man entdeckt, wie alles da verschüttet gewesen ist, und bei den Ausgrabungen stößt man auf ein Skelett, und die Hand dieses Skelettes, also dieses ehemaligen Menschen, steckte noch im Tresor. Jetzt schlussfolgern die natürlich, ja klar, also der wollte noch, da kamen die ersten Anzeichen des Erdbebens, und da wollte der noch schnell da sein, ein bisschen Gold da rausholen und pack da noch rein und bumm, aus. Zeitzeuge. Das ist die Not. Und es ist auch nicht unbedeutend, dass Jesus sagt, in diesem Zusammenhang spricht er vom Auge als dem Licht. Da könnte man ja zuerst denken, ja, was hat das denn jetzt mit Reichtum zu tun oder mit Armut zu tun? Er sagt, dass das Auge ist des Leibes Licht. Wenn es klar ist, dann ist es hell. Und wenn es verfinstert ist, dann ist dein ganzer Leib verfinstert. Und das sagt er im Zusammenhang mit dem Geld. Und das ist tatsächlich so. Ein klares Auge ist nämlich Sinnbild von Reinheit, von Güte, von Aufrichtigkeit, von Mitteilsamkeit, Barmherzigkeit. Und ein finsteres Auge, gerade auch in Bezug zum Haschen nach Geld, ist Sinnbild für Egoismus, Missgunst, Härte, unbarmherzige Strenge. Das ist so. Übrigens kennen Sie die Geschichte von dem Italiener, dem Florenzer Furbellone. Furbellone, der war Bandenführer der Roten Brigade damals in Italien. Und der wollte eines Tages mal wieder zuschlagen, und da wollten sie eine Bank überfallen. Und es war alles perfekt organisiert, seine Leute da, seine Mitarbeiter waren auch schon als Polizisten verkleidet, Auto stand bereit und so weiter und so fort. Und der Furbellone, die warteten jetzt nur noch auf das Zeichen von ihm, Furbellone. Und der hatte sich gegenüber auf die Treppe gesetzt einer Kirche und sich als Bettler verkleidet. Und wie gesagt, von da aus wollte er alles beobachten, kontrollieren und dann dementsprechend die Zeichen geben. Und da saß er da als Bettler verkleidet. Und da kommt eine Mutter da die Treppe hoch mit ihrem Kind, mit ihrer Tochter, und will in die Kirche gehen zum Beten. Und da sieht das Kind, sieht den Bettler da sitzen. Und das tat dem Kind so leid. Und er packt es in seine Schürzentasche und holt so ein Pausenbrot raus und gibt das dem Furbellone. Aber mit so liebenden Augen. Und der Furbellone saß da. Und er hat sich nur gedacht, da gibt es jemand, der mich liebt. Und da ist er aufgestanden und ist den beiden nach in die Kirche und hat gebetet, und man sagt, er habe sein Leben geändert. Kein Verbrecher mehr gewesen. Liebe. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt der Herr. Nehmen wir das auch mal persönlich in unsere Gesellschaft, und ich weiß wahrhaftig, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwierig das ist. Es ist alles so teuer. Die Mieten sind so hoch, gerade hier bei uns im Zürcher Raum, ja? Da ist man ja fast gezwungen, zu zweit zu arbeiten, das Ehepaar. Damit man alles bezahlen kann. Es gibt aber auch solche, die sind vielleicht nicht ganz so gezwungen, aber die wollen einen höheren Lebensstandard haben, und darum arbeiten beide. Und die wahren Werte der Familie kennen sie vielleicht gar nicht oder überschätzen sie. Und das ist dann traurig. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich Ehepaare kennenlerne, wo die sagen, ja, wir kommen so mehr oder weniger gut durch, aber ich habe mich als Frau jetzt, sagen wir mal als Beispiel, ich habe mich jetzt als Frau entschieden, ich will ganz für die Kinder da sein. Ich habe lieber 24 Stunden mit den Kindern und ich bin ihnen Mutter, als dass ich noch arbeiten gehe und Geld verdiene und das dann auch, ja, dann können wir mal schön Urlaub machen. Ich weiß, es ist heute schwierig. Ist ja auch nicht verboten, aber ich meine, es ist ein Beispiel. Und da habe ich auch was gelesen. Und zwar war da ein Elternpaar, sehr beschäftigt. Ihr Kind hatte Geburtstag und dann laufen sie noch schnell ins Geschäft und fragen die Verkäuferin, ja, wir benötigen für unsere Tochter ein Geschenk, das sie erfreut, beschäftigt, anregt, ihr das Gefühl der Geborgenheit vermittelt und so weiter und so fort. Können Sie uns da was empfehlen? Und da antwortet die Verkäuferin, tut mir leid, Eltern führen wir nicht. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und dann sagt der Herr, das ist ja das Schöne, er stellt uns ja nicht davor etwas Platz, so ist es, ja, sieh zu, wie du damit zurechtkommst, sondern er gibt uns ja einen Lösungsvorschlag. Er sagt uns ja gleich wieder, ja, aber pass mal auf, seid nicht besorgt um euer Leben. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und er wird es euch geben, ehe ihr ihn anruft. Bittet und ihr werdet finden oder bekommen, erhalten. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Alles wird euch hinzugefügt werden, wenn ihr nur das Reich Gottes zunächst einmal im Blick habt. Jesus Christus, da sind wir wieder. Ja, und das ist schon schwer. So eine Entscheidung, ich habe es auch ein bisschen erfahren dürfen bei Familien, die einem nahestehen. So eine Entscheidung ist nicht immer leicht. Was mache ich jetzt? Auf was konzentriere ich mich jetzt? Lieber Kinder zu haben oder eben? Und mich da zu kümmern oder anders, oder es gibt ja auch vielleicht noch andere Beispiele, nur mein Hirn ist auch nicht so groß, mir fällt jetzt im Moment nichts ein. Was vertrauen wir mehr? Worauf vertrauen wir mehr? Ja, Jesus sagt, trachte doch nach meinem Reich, glaub doch an mich, ich sorg doch für dich. Da gibt es ja jetzt diese, das ist ein Name, den muss ich ablesen, Kryonisieren mit Y, spricht man das so? Kryonisieren. Das heißt einfrieren. Ganz einfach. Einfrieren. Das sind also Leute, die lassen sich einfrieren, so Blitz einfrieren. In der Hoffnung, weil sie vertrauen ja nicht auf Gott oder auf sein Wort. Damit will ich nichts zu tun haben, ich mache selber und kann auch alles selber und so. Und dann lassen die sich einfrieren in der Hoffnung, ja, wenn es dann mal ein gutes Medikament gibt oder man vielleicht 100 Jahre älter werden kann irgendwie, dann könnte er mich wieder auftauen. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, stellen wir mal vor, das wäre so, wird ja nie so sein, aber stellen wir mal vor, es wäre so. Ja, dann läuft da so ein frisch aufgetauter, Entschuldigung. Da läuft also dieser frisch aufgetaute, da läuft über die Straße, kommt ein LKW, platsch. Ja, war da alles umsonst. Ne? Wie heißt es in einem Spruch, du kommst, mach dir keine Sorgen, am Ende kommst du ja doch nicht lebend davon. So ist das. Und dabei macht Gott es uns so einfach. Und er sagt, hör mal, wenn du an mich glaubst, wenn du an das glaubst, wie an meinen Sohn, Jesus Christus, an sein Wort, an sein Evangelium, dann nicht bekommst du, dann hast du das ewige Leben. Und wenn du dann stirbst, dann wirst du trotzdem leben, auch wenn du gestorben bist. Denn du gehst dann nur noch durch eine Tür hindurch ins ewige Leben. Glauben wir das? Also der macht es uns doch so einfach. Brauche ich doch nicht da 1000 Jahre frieren. Ja. Mal gucken. Der Richtgeist, den klagt der Herr Jesus auch an. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du? Den Splitter in den Augen deines Bruders, den Balken aber in deinem Auge siehst du nicht. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen und dann kannst du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Problem in unserer Gesellschaft, auf dem Arbeitsplatz, auch in Gemeinden, in christlichen Gemeinden, jeder will ja christlich leben. Trotzdem ist das ein Problem. Ein indianisches Sprichwort sagt, bevor du deinen Bruder richtest, sollst du erst einen halben Mond lang in seinen Mokassins laufen. Und eine Nobelpreisträgerin, Schriftstellerin Sigrid Undset, die schrieb, hüte dich, deinen Mitmenschen zu verdammen. Niemand ist des anderen jüngstes Gericht. Ich habe mir das wirklich so gedacht. Also stellen Sie sich mal vor, wir würden so handeln, wie Jesus das hier sagt, in unseren Familien oder auf unserem Arbeitsplatz oder in unseren christlichen Kreisen. Wir würden so handeln, wie Jesus das hier von uns verlangt. Was hätte das für Auswirkungen auf andere Menschen? Ja, Moment, bevor ich dich richte, gucke ich erstmal selber. Und dann gehen wir zart. Ja, wir haben ja früher gesagt, Brett vorm Kopf. Balken im Auge. Sieht man nicht mehr. Ist schwer zu tragen. Man sieht doch den anderen gar nicht mehr, wenn er da so einen Balken vom Auge hat. Schleppt sich damit rum. Man hat eigentlich nur den Balken vorm Auge und man meint, den Splitter beim anderen zu sehen. Was hätte das für Auswirkungen, wenn wir sagen würden, wir wollen liebevoll, zart miteinander umgehen? Ja, da ist ein Splitter. Da muss man auch mal drüber reden. Natürlich, man kann nicht alles immer totschweigen. Aber wie machen wir es? Auch da, Neue Testament, Jesus fordert das hier noch radikal, aber er sagt, im Neuen Testament dann weiter, im Galaterbrief, ja, Kapitel 6, 1 und 2, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, das kann mir passieren, das kann Ihnen passieren, so bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Wobei du auch auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich möchte zum Schluss kommen. Aber wir sehen, das sind jetzt nur so Auszüge, Punkte. Man könnte noch sehr viel darüber sagen, auch was die Lehrbriefe darüber sagen, auch nochmal hier und da wiederholen, was das damals bedeutete für die Zeit und für Israel und für das Himmelreich, messianische Reich und so. Aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall vielleicht das noch, wir merken, die Forderungen Jesu sind einfach wirklich ganz besonderer Art, weil er ganz besonders ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, wie wäre das, wenn wir jetzt einmal plötzlich sterben oder auch nicht plötzlich, wir sterben und wir stehen vor Gott. So, jetzt stehen wir vor Gott. Und jetzt fragt uns Gott, ganz nett, er fragt uns, du, hör mal, Norbert, was meinst du eigentlich, warum sollte ich dich in meinen Himmel lassen? Und dann geht's aber. Dann sage ich, ja, weil ich eigentlich so religiös bin. Bin religiös aufgewachsen, egal als was, ob als Christ oder Mohammedaner. Ich habe es ernst genommen mit dem Wort, mit den Gebeten. Oder Buddhist, oder was? Oder vielleicht sogar, ja, weil ich immer gedacht habe, dich gibt es wirklich. Ich habe irgendwie an deine Existenz geglaubt. Ich habe auch immer versucht, die Gebote zu halten, die Vorschriften der Religion zu tun. Ich bin christlich getauft worden oder eingesegnet. Ich bin konfirmiert worden. Ich habe auch sogar christlich geheiratet. Ich kenne das Vaterunser. Habe ich ab und zu gebetet. Immer mal wieder, habe ich in der Schule gelernt schon oder von meinen Eltern, Vater unser, habe ich immer wieder gebetet. Ich habe auch andere gut behandelt, ich habe ihnen eigentlich nie was Schlechtes getan und ab und zu ging ich sogar in die Kirche, zumindest Ostern und Weihnachten. Ich weiß es ja nicht, aber doch, ich weiß es. Könnte es sein, dass der Herr uns darauf in etwa folgende Antwort gibt. Du hast viel Gutes getan. Aber weißt du was? Du wirst in meinen Himmel nicht reinkommen. Ja, warum nicht? Weil du ein Sünder bist. Ein Mörder. Du bist den Anforderungen Jesu der Bergpredigt nicht nachgekommen. Das wäre eine schlimme Antwort, ja? Und das ist der Sinn, das ist mit, nicht der Sinn, aber das ist mit ein Sinn der Bergpredigt. Erkenne, wer du bist. Und nimm die Gnade an. Ich bin nicht in allem jetzt einverstanden oder stimme nicht ganz zu diesen folgenden Aussagen von Pinchas Lapid über die Bergpredigt. Er war ja Religionswissenschaftler. Aber in einem Kern hat er doch recht. Er sagt, er gibt verschiedene Theorien an, um den Sinn der Bergpredigt zu erklären. Und dann sagt er, eine Theorie ist auch die der Unerfüllbarkeit, die davon ausgeht, dass alle diese Forderungen eigentlich übermenschlich sind und nur den Zweck haben, dem Menschen seine eigene Unzulänglichkeit einzubläuen. Nach dieser Auffassung ist die Bergpredigt dem Menschen auferlegt, damit er über sie stolpert. So soll der Mensch seiner Erlösungsbedürftigkeit überführt werden, damit er zerknirscht das Evangelium von Gottes barmherziger Vergebung zu hören bereit wird. In den Worten von Gerhard Kittel, also er zitiert jetzt jemand anders, der Sinn der Bergpredigt ist niederreißen. Sie kann nur zerbrechen. Sie hat letzten Endes nur den einen einzigen Sinn, die große Not des empirischen Menschentums aufzuweisen und bloßzulegen. Anders gesagt, all dies solltest du tun, du jämmerlicher Schwächling. Aber du kannst es ja nicht, wie du selbst weißt. Also bedarfst du der Gnadenliebe Gottes für alles, was du unternimmst. Das ist mit ein Sinn, nicht der einzige, aber das ist vielleicht gestriffen auch der Inhalt der Bergpredigt. Und das möge uns Gott auch vor Augen stellen. Und ich sage Ihnen ganz offen, das tut mir so gut zu wissen. Ich will ja jetzt nicht auf Gnade hin sündigen, das ja nicht. Ich kann ja jetzt so bleiben, wie ich bin, leben, wie ich bin. Gott ist mir ja dann irgendwie doch gnädig oder so. Nein. Aber dieses Wissen von Befreitsein in Jesus, er ist meine Gerechtigkeit. Ja? Wir haben gesagt, Xenia, ne? Gastfreundlich. Ich nehme dich in mein Haus auf, ich nehme dich in mein Lebenshaus auf, ich nehme dich in meine Familie auf. Dann habe ich das, was ich alleine mit Anstrengungen nie erreichen kann. Das habe ich dann geschenkt bekommen durch Jesus Christus. Und dann kann ich mit ihm leben und dann natürlich auch versuchen, das in die Praxis umzusetzen. Ja, mit Jesus in mir kann ich meinen Feind lieben. Mit Jesus in mir muss ich nicht den anderen töten. Mit Jesus in mir weiß ich, was Vorrang hat. Geld ist wichtig, das brauchen wir zum Leben. Aber das Trachten nach seinem Reich, ihn zu kennen und zu wissen, dass er, der in mir lebt, mich sieht und kennt und für mich sorgt, das ist doch befreiend. Amen. Immer noch beten. Lieber Vater, danke, dass du uns vor Augen stellst, wer wir sind und was wir nicht vermögen. Aber auch, wer du bist und was du vermagst. Und du hast es uns in Jesus, deinem Sohn, alles geschenkt. Ich möchte dir meinen Glauben bezeugen, Herr. Ich glaube an Jesus Christus als deinen Sohn, meinen Erlöser. Ich danke dir, dass wir auch als Gemeinde diese Ermutigung haben, Herr, als Gemeinde weltweit. Du bringst uns zu deinem herrlichen Ziel. Die Türen des Himmels stehen uns offen, weil wir dich haben, Herr. Wirke das in uns weiter, festige das und lass es noch viele andere erkennen, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber sich darüber Gedanken machen oder wie auch immer, Herr, die genau wissen und feststellen, ich bin so erbärmlich, ich kann es ja nicht, dass sie an deine Größe glauben, an deine unendliche Liebe, an deine Rettung. In Jesu Namen. Amen.